ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Es war wirklich ein schleichender Prozess, dass ich dann wirklich weitere Wahnvorstellungen entwickelt habe. Also ich habe dann die Flugzeuge draußen am Himmel über unser Haus fliegen sehen und habe dann gedacht, also die könnten ja jetzt auch Überwachungsgeräte an Bord haben und irgendwie Mikrofone, Kameras, die uns hier ausspionieren. Und das große Bild meines Wahns war eigentlich, dass ich quasi eine Prophetin bin, die jetzt in der Endzeit, das ist biblisch gesehen die Zeit, bevor Jesus wieder auf die Erde zurückkommt, woran wir auch glauben. Aber ich dachte halt, dass wir jetzt genau in dieser Zeit sind und dass Jesus gleich unmittelbar zurückkommt.
Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Christina ist Hebamme. Doch was sie nach der Geburt ihres ersten eigenen Kindes erlebt, das kann sie selbst überhaupt nicht einordnen. Sie entwickelt Wahnvorstellungen und beginnt sich zunehmend verrückt zu verhalten. Diagnose: Wochenbettpsychose. Was es so kompliziert macht, diese seltene Erkrankung zu behandeln, davon erzählt sie mir in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD Audiothek finden könnt.
Tja, ich bin ja selber Hebamme und eigentlich Fachfrau fürs Wochenbett und sollte daher eigentlich Bescheid gewusst haben, was es heißt, an der Wochenbettpsychose zu erkranken. Das Problem ist nur, dass bei einer Wochenbettpsychose man keinerlei Krankheitseinsicht hat. Und das ist das Tückische bei der Erkrankung. Deswegen kann man in dem Sinne dann nicht sagen, oh, hier bahnt sich was an. Man merkt es einfach nicht. Und wie sowas entsteht, tja, das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Ein ganz großer Faktor, der das begünstigt, dass eine Wochenbettpsychose überhaupt ausbrechen kann, ist das Thema Schlafentzug. Dazu kommt noch, wenn ganz viel Stress oder Stressfaktoren drumherum da sind, dass das noch ein Risikofaktor ist. Und dazu kommt natürlich noch die hormonelle Umstellung im Wochenbett, ne? Das ist einfach ein ganz großes System, was sich da umstellt, hormonell gesehen. Und das kann natürlich auch mit reinspielen. Und dann kommt noch dazu, dass es eine genetische Disposition, nennt man das, also eine genetische Neigung geben kann, dass man sozusagen zur Ausprägung so einer Erkrankung neigt. Da muss ich aber dazu sagen, dass es in meiner Familie da überhaupt keine Hinweise darauf gibt, dass es bei mir einen genetischen Faktor gegeben hat. Also es gibt in meiner Familie keine psychischen Erkrankungen in dem Sinne in der Vorgeschichte. Genau. Ja, also es ist multifaktorielles Geschehen, das Ganze.
Im Gegensatz zur Wochenbettdepression, die recht bekannt ist, ist die Wochenbettpsychose eine seltene Erkrankung. Von 1000 Gebärenden erkranken im Schnitt 1 bis 3 Frauen daran.
Viele haben am Anfang gesagt, so als ich mich verändert habe, dass ich vielleicht in Richtung Wochenbettdepression gehe, was ich überhaupt nie nachvollziehen konnte, weil mir ging es so gut. Ich habe mich so energisch gefühlt und manchmal teilweise schon euphorisch, dass ich wirklich wie so einen Überhang an Glücksgefühlen hatte. Ich weiß noch, ich habe einmal in der Wohnung, habe ich einfach übelst laut Elvis Presley Musik angemacht und habe da im Unterhose und Still-BH gefühlt einfach nur durchs Schlafzimmer getanzt. Also ich war einfach so, man würde sagen jetzt fast schon, es war ein Dopamin-Kick gehabt, einen dauerhaften, dass ich wirklich total drüber war. Und da war einfach so ein Energieüberhang, der irgendwie raus musste, dass ich da überhaupt keinen Leidensdruck hatte, nicht schlafen zu können und diese Gedanken zu haben. Also das war in meiner Welt alles von Gott so gefügt und ganz natürlich und normal und ja, hatte damit überhaupt keinen Leidensdruck.
Bei Christina bricht die Psychose nicht plötzlich aus, sondern es ist ein schleichender Prozess, der sich über etwa 2 Wochen hinzieht.
Selbst mein Mann hat es am Anfang nicht gemerkt, weil er die ganze Zeit bei mir war und den Prozess auch nur schleichend mitbekommen hat, dass man sich so verändert von der Persönlichkeit her, ne? Also bei mir ging das los, dass ich unhöflich geworden bin gegenüber meinem Mann. Jetzt so rückblickend gesehen, ich habe das natürlich auch nicht wahrgenommen. Ich bin sehr schamlos geworden, habe es überhaupt nicht für notwendig erachtet, als die Fotografin kam, die unser Neugeborenes mit mir fotografieren wollte, mir über ein Still-BH vielleicht noch ein T-Shirt drüber zu ziehen. Das war einfach so, ich war einfach enthemmt in dem Moment. Und das waren so die ersten Symptome, die dann so kamen. Dann ging es weiter, dass ich Wahnvorstellungen entwickelt habe. Das ist ein ganz wesentliches Symptom von Wochenbettpsychosen. Also man kann sich vielleicht was drunter vorstellen, so Größenwahn hat man schon mal gehört oder so, aber was sind denn eigentlich Wahnvorstellungen? Also man hat Gedanken, die einem so real vorkommen. Also es ist für einen die Realität, was man da denkt, aber die sind in Wirklichkeit überhaupt nicht logisch, überhaupt nicht real und überhaupt nicht nachvollziehbar für Außenstehende. Ganz oft sind das dann die Halluzinationen, die Betroffene noch mit haben können. Das war bei mir tatsächlich nicht der Fall. Ich hatte eine Wochenbettpsychose ohne Halluzinationen. Aber das gibt es tatsächlich gar nicht so selten, dass man dann wirklich Dinge wahrnimmt, also mit seinen Sinnen fühlt, riecht, schmeckt, sieht, hört, die nicht da sind. Und das ist dann natürlich für alle, die da drin mit involviert sind, total schwierig, dann überhaupt demjenigen überhaupt ja zu begegnen oder klarzumachen, dass das jetzt nicht da ist oder so, weil derjenige ist total überzeugt davon, weil er es ja wahrnimmt. Dann ist man ja, wenn man eine normale Wahrnehmung hat, dann ist man natürlich davon überzeugt, wenn ich meinen Kühlschrank angucke und der ist weiß, dann ist der weiß. Da kann mir noch so jemand erzählen, dass der schwarz ist. Wenn ich den weiß sehe, ist der weiß. So, jetzt als banales Beispiel. Und da kann man einfach nicht zu der Person durchdringen und die vom Gegenteil überzeugen. Und das ist das Tückische an der Erkrankung. Bei den Wahnvorstellungen ist es ja ähnlich. Man hat überhaupt keine Einsicht, aber es ist halt weniger, dass man das mit seinen Sinnen wahrnimmt, sondern es geht alles im Kopf ab. Ich kann ja mal ein bisschen ausführen, wie das bei mir so war. Also bei mir hat's angefangen nach diesen Persönlichkeitsveränderungen mit diesem unhöflich sein und schamlos und enthemmt sein. Ja, das war so 4 Wochen nach der Geburt, würde ich sagen. Genau, hatte ich so eine Art Tagtraum vielleicht. Ich hatte es damals als Vision bezeichnet. Ich bin ja auch gläubige Christin und glaube an Gott und an Jesus Christus und bin da auch wirklich sehr tief verwurzelt drin. Und ich hatte so einen Tagtraum wie vom Himmel gehabt und es war so eindrücklich für mich. Also wie so halt wie so eine Vision wirklich. Also ich war fast schon wie panisch geworden. Also so völlig, oh, ich hatte jetzt eine Vision gehabt und ich muss das jedem erzählen und habe meine Eltern angerufen. Da war gerade mein Mann und mit meinem Sohn gerade zu Besuch gewesen, mit einem Kinderwagen hingelaufen. Habe gesagt, mein Mann, der muss jetzt sofort kommen, habe die angerufen. Und war dann so völlig drüber. Und das war so das Erste, wo man so gemerkt hat, okay, was war das jetzt? Also wo meine Eltern auch wirklich so Fragezeichen im Kopf hatten. So, was will die jetzt? Oder was das hat sie ja noch nie gehabt. Genau, und dann ging das so weiter. Ich muss dazu sagen, da war schon der Punkt erreicht, wo wirklich ganz viel Stress im Wochenbett gewesen ist. Also meine Mama ist schwer nierenkrank geworden zu dem Zeitpunkt. Genau, musste mit einer RTW ins Krankenhaus gefahren und da habe ich mir einfach unglaublich viele Sorgen gemacht. Also ich hätte einfach gar nicht gewusst, wenn ich jetzt gewusst hätte, das ist was ganz Ernstes und sie wird es vielleicht nicht überleben. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das packen soll, wie ich das im Wochenbett verarbeiten soll, wie ich da jetzt emotional damit umgehen soll. Ich habe einfach gemerkt, ich würde das gar nicht packen und habe da voll die Panik bekommen. Ich wusste auch nicht, wie ernst das ist mit ihr und das hat mich noch mehr fertig gemacht, weil mir keiner irgendwie eine Aussage darüber geben konnte, wie schlimm es jetzt wirklich ist. Und das hatte schon im Vorhinein, bevor diese Vision kam, da dazu geführt, dass ich wirklich sehr schlecht bis gar nicht geschlafen hatte. So 4-5 Tage vielleicht. Und wirklich nicht zur Ruhe gefunden habe. Und mein Kind wurde dann auch sehr unruhig und hat das alles irgendwie mitbekommen, dass die Mami gestresst ist und voller Angst. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Es war wirklich ein schleichender Prozess, dass ich dann wirklich weitere Wahnvorstellungen entwickelt habe. Also ich habe dann die Flugzeuge draußen am Himmel über unser Haus fliegen sehen und habe dann gedacht, also die könnten ja jetzt auch Überwachungsgeräte an Bord haben und irgendwie Mikrofone, Kameras, die uns hier ausspionieren. Und das große Bild meines Wahns war eigentlich, dass ich quasi eine Prophetin bin, die jetzt in der Endzeit, das ist biblisch gesehen die Zeit, bevor Jesus wieder auf die Erde zurückkommt, woran wir auch glauben, aber ich dachte halt, dass wir jetzt genau in dieser Zeit sind und dass Jesus gleich unmittelbar zurückkommt und ich bin halt so eine Prophetin und die muss jetzt der Welt sagen, dass die ganzen Schwangeren und Gebärenden und Wöchner, die können jetzt alle zu uns in die Wohnung kommen, weil wenn die ganzen Krankenhäuser aufgrund der fehlenden Infrastruktur wegen der Endzeit und dem ganzen Terror nicht mehr funktionieren und alles einbricht, dass sie dann zu uns kommen oder zu mir kommen und ich sie dann versorgen werde. Das war der große Wahn. Und darum hat sich alles gedreht. Also mein Glaube mit dieser Hebammerei zusammen quasi, dieser Geschichten mit den Schwangeren, Wöchnerinnen und Gebärenden, die dann zu uns kommen sollten. Und habe dann wirklich alles interpretiert, in jede Sache irgendeine Bedeutung hineingelegt. Sei es, wenn ich Radio gehört habe und irgendwelche Lieder gelaufen sind, habe ich dann gedacht, oh, das Lied ist ja wie für mich geschrieben, das handelt ja von mir und alles ist irgendwie für mich geschrieben und habe dann die ganzen Liedtexte mir aufgeschrieben, was ich so verstanden hatte und wollte es dann übersetzen und habe mir da zettelweise überall in der Wohnung Zettel verteilt, was ich alles noch googeln will, wenn ich mal Zeit finde und ja, es ging dann so weiter, dass alle technischen Geräte in unserer Wohnung quasi Überwachungsgeräte waren für mich und da das Wohnzimmer das einzige Zimmer war, wo es keine technischen Geräte gab zu dem Zeitpunkt, habe ich in der im Wohnzimmer ganz normal reden können. Und in den anderen Zimmern habe ich dann angefangen, in Gegenteilsprache zu reden mit meinem Mann. Also, dass ich dann gesagt habe, ich muss das sozusagen verschlüsseln, das, was ich sage, damit die, die uns überwachen, die Terroristen oder wer auch immer, dass die dann das nicht so verstehen, wie ich es meine, sondern genau im Gegenteil und dann deswegen verwirrt sind von dem, was ich sage und deswegen uns nichts tun können. Das war sozusagen dann das, wo auch dann mein Mann irgendwann gemerkt hat, okay, sie verhält sich total seltsam, sagt seltsame Dinge und Dinge, die sie eigentlich gerade anders gesagt hat, sagt sie im nächsten Moment wieder anders. Zum Beispiel, wenn ich Durst hatte, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich will nichts trinken. Na, einfach immer das im Gegenteil. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich dann durstig geblieben bin. So. Und es gab auch die Situation, da habe ich einfach gesagt, also mein Mann hat mich so weit gebracht und hat gesagt, ich kann mir selber nichts zu essen nehmen. Und habe dann meinen Verwandten ganz viele Essens-Smiley geschickt. Und dann kam meine Mutti vorbei mit einer Packung Toffifee und hat gemeint, was ist denn hier los? Und mein Mann sagt, der kam dann gerade wieder, der war gerade weg gewesen und sagt, also die hat scheinbar Hunger, der Kühlschrank war voll, es lag sogar ein Kuchen draußen, die hat sich einfach nichts genommen, ich weiß nicht, was hier los ist. Die Wahnvorstellungen treiben ihn dann so in verrückte Sachen, wo man einfach das normale Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt.
Christinas Verhalten wird immer seltsamer, so dass ihr Umfeld besorgt reagiert. Doch Christina glaubt, sie sei völlig normal und verbittet sich jegwede Einmischung.
Also meine Eltern hatten als erstes die Bedenken, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft, haben das auch kommuniziert und da ich da keine Krankheitseinsicht hatte, habe ich da auch relativ scharf zurückgefeuert und ihnen mitgeteilt, dass sie sich bitte raushalten sollen aus unserem Wochenbett und gesagt, das ist alles normal und dass ich jetzt einfach mich als zu einer Mutter entwickelt habe und dass sich da Dinge verändern und so weiter. Mein Mann hat, wie gesagt, diesen Prozess eher also hautnah ja mitbekommen und deswegen nicht mit so einer Distanz wie meine Eltern, die dann immer mal ein paar Tage Abstand und dann einfach die Verschlechterung wirklich gesehen haben. So hat mein Mann wirklich bis eigentlich zu dem Tag, wo ich dann in die Klinik gekommen bin oder den Abend davor, immer noch dran geglaubt, dass es irgendwie sich wieder einrenkt von alleine oder dass es irgendwie weggeht.
Als Christinas Wahn sich weiter zuspitzt, sieht schließlich auch ihr Mann, dass es so nicht weitergehen kann und dass Christina professionelle Hilfe braucht.
Ich hatte den Wahn in meiner Wohnung, dass ich quasi in der Nacht, bevor ich in die Psychiatrie kam, eine Drittgebärende erwartet habe, die wirklich zu dem Zeitpunkt schwanger war. Und ich dachte, die kommt zu uns, um zu gebären. Und dass meine damalige Kollegin und Freundin, also die ist auch Hebamme, dass die quasi auch zu uns kommt und dass die mir hilft, also dass wir zusammen quasi die Geburt von dieser Drittgebärenden bei mir zu Hause auf dem Sofa machen. Und dann habe ich angefangen, mein Wohnzimmer in einen Kreißsaal zu verwandeln. Ja, also ich habe das Sofa ausgeklappt, ich habe meine Geburtstasche ausgepackt, die sterilen Handschuhe ausgepackt, alles an Instrumenten hingelegt, eine Decke angewärmt, Essen vorbereitet, einen Kaffee gekocht. Also ich habe wirklich alles getan, was ich hätte tun können, um eine Geburt vorzubereiten in meinem Wohnzimmer. Und dann hat mein Mann dann gemerkt, okay, also hier muss ich jetzt Hilfe holen. Das läuft sowas von außen Ruder und hat mir versucht, wirklich die ganze Nacht zu erklären, dass da niemand kommen wird. Mein Zeitpunkt war so 22 Uhr. Das war so die Zeit, die Gott mir gesagt hat, da wird dann diese Drittgebärende kommen. Es wurde 22 Uhr und es kam aber niemand. Und dann habe ich meinem Mann versucht zu erklären, warum das jetzt nicht so ist. Hatte ich wieder neue Ideen, warum das halt jetzt nicht stattfindet oder warum es später wird. Und dann hat mein Mann, meine Freundin und Kollegin, die ich halt erwartet hatte, zu dem Zeitpunkt, die zu mir kommen sollte, hat die angerufen. Und die war zum Glück gerade im Kreißsaal, im Dienst, in dem Krankenhaus, wo ich auch gearbeitet habe. Und hat die Lage geschildert. Die hat das erste Mal das Wort Wochenbettpsychose in den Mund genommen. Tatsächlich hat mein Mann gesagt, okay, das könnte das jetzt wirklich sein. War natürlich total erschüttert, weil sie auch meine Freundin ist und total in Sorge und hat dann einen Link geschickt zu der Definition von einer Wochenbettpsychose. Den Link hat mir dann mein Mann gezeigt und ich habe mir das durchgelesen und dachte so, tja, ihr spinnt ja alle, so, das soll ich haben. Ihr checkt's nur einfach nicht. Das war meine Reaktion darauf. Dann habe ich die ganze Nacht mit meinem Mann diskutiert, warum meine Gedanken, die ich die ganzen letzten Tage hatte, wahr sind und habe immer gesagt, du bist so ein Dickkopf, dass du das alles nicht verstehst und du wirst das alles noch nicht wahrhaben und du siehst das nicht, weil du nicht so eine enge Verbindung mit Gott hast. Und das war so der Anfang. Und letzten Endes hat dann dieser Wahn dazu geführt, dass ich in die Klinik mitgegangen bin. Also mein Mann hat mich dann irgendwann dazu gebracht, dass wir uns hinlegen. Dann habe ich mich kurz hingelegt, gewartet, bis mein Mann eingeschlafen ist und bin dann duschen gegangen. Und habe dann stundenlang geduscht im Bad, weil ich immer den Eindruck hatte, dass das Wasser, was auf meinen Kopf fließt beim Duschen, dazu führt, dass ich Gottes Stimme besser höre. Ja, das war mein Wahn. Und habe dann unter der Dusche mit Gott geredet, also vermeintlich. Und dann hat mein Mann ist aufgewacht und hat gemerkt, dass ich dusche und nicht reagiere. Also er hat dann an die Tür geklopft, ich habe nicht reagiert und hat da richtig Angst bekommen. Also er hat gedacht, ich habe mir irgendwas angetan. Wir haben so ein Schloss außen an der Tür, was man mit so einem Senfstück aufdrehen kann. Das hat er dann gemacht und mich dann quasi in der Dusche gefunden. Aber ich habe einfach geduscht, habe mir nichts angetan. Und ich war aber total geschockt, weil Gott mir gesagt hat, dass mein Mann nicht reinkommt und dass ich jetzt Ruhe habe vor ihm. Und habe ihn dann angebrüllt, dass Gott mir gesagt hat, er kommt hier nicht rein und was das soll. Und letzten Endes habe ich dann an dem Morgen, also es war gegen 6, wo das passiert ist, und wir sind dann gegen 6:30 losgefahren in die Klinik, aus dem Grund, dass meine Freundin und Hebamme nicht gekommen ist, nämlich da noch im Nachtdienst halt, wie gesagt, war. Und die hat gesagt, sie bleibt bis früh, bis wir kommen. Und ich habe dann eingelenkt, dass ich mitfahre, weil ich halt dachte, so, wenn die jetzt nicht zu mir kommt, dann muss ich halt zu ihr gehen. Das war so dieses, wo ich dann in diesen Bahn und in den Gedanken dann eingelenkt habe und sage, okay, dann gehe ich jetzt halt zu ihr, wenn sie nicht kommt. Und das war dann, da bin ich mit ins Auto gestiegen, unser Sohn mit im Gepäck und mein Mann hat das Auto gefahren und dann sind wir in die Klinik gefahren. Das Klinikum, in dem ich gearbeitet habe, hat leider keine Psychiatrie. Deswegen war das erstmal so oder so einfach nur ein Übergang, damit ich irgendwie den Schritt in die Klinik setze. Und meine Freundin und Hebamme da, die hat mich dann begrüßt und gleich an meinen Augen gesehen, dass da auf jeden Fall mächtig was schiefgelaufen ist oder dass ich mächtig Probleme habe. Und ich habe sie dann auch zugetextet mit irgendwas ins Ohr geflüstert, was überhaupt keinen Zusammenhang hatte. Die haben mich dann kurz interviewt mit einer Ärztin zusammen und festgestellt, okay, die muss auf jeden Fall Hilfe bekommen. Und haben mich dann auf der Wochenstation in ein Zimmer gebracht, wo ich dann für ein paar Stunden geblieben bin. Dort hatte ich auch mal kurz helle Momente, habe dann mit Kollegen gesprochen, die dann reinkamen und einfach mal gucken wollten. So, die waren natürlich alle ganz aufgebracht, dass mich sowas getroffen hat, die immer so fröhlich war und immer voll engagiert auf Arbeit und in dessen Leben immer alles total gut gelaufen ist, so wie am Schnürchen, und dass mich jetzt sowas getroffen haben sollte. Genau, kamen ganz, also was hieß ganz viele, einige zu mir, und dann hatte ich mal kurz helle Momente, habe mit denen richtig normal geredet und dann sind sie wieder raus und dann ging der Wahn wieder weiter. Also solche Momente gab es tatsächlich auch. Und dann haben die Ärzte ganz viel telefoniert. Es war ein Sonntag, da war nicht mal die Psychologin im Haus, in dem Krankenhaus. Und deswegen haben die dann mit der Uniklinik telefoniert und dort einen Platz für mich reserviert. Und da wurde ich dann um die Mittagszeit mit einem Krankentransport hingebracht in die Uniklinik. Da habe ich auch ganz wilde Sachen im Krankentransport gesagt. So von wegen, die wüssten ja von allem und die hätten schon den Plan, wie es weitergeht, und sie seien von Gott gesandt und was auch immer. Also ich habe dann ganz wild im Rettungswagen die immer angebrüllt. Mein Mann saß so neben mir und sagt, sei leise, sei leise. Und dem war das auch ersichtlich peinlich, dass ich mich so verhalten habe. Genau, und dann sind wir da an der Uniklinik angekommen, wurde in sozusagen zu einem Anamnesegespräch, also so ein Aufnahmegespräch quasi mit einer Stationsärztin, bin ich dann ins Zimmer gegangen. Und die hat tatsächlich, das fand ich so toll, die hat mich dann von A bis Z ausgefragt, alles über meine Gedanken, was ich gedacht habe, wie das zusammenhängt, was die Inhalte meiner Wahnvorstellungen waren, ohne dieses Wort in den Mund zu nehmen, einfach hat mich so ernst genommen, wie sie es hätte nur tun können. Und da fühlte ich mich wirklich dann so, oh, hier bist du richtig, hier versteht man dich, die fragen nach, so, die wollen wissen, was sind meine Gedanken. Und da war aber auch plötzlich komischerweise, es waren lauter technische Geräte in diesem Raum, da habe ich dann wirklich auch die volle Wahrheit erzählt, so was meine Gedanken sind. Also das war dann auch teilweise so unlogisch, dass dieser Wahn sich dann komplett teilweise so wie ausgeschalten hat. Aber es war wirklich, weil ich so dieses Gefühl hatte, hier kann ich so sein, wie ich bin. Und hier kann ich jetzt mal einmal alles erzählen und kann ehrlich sein. Und für mich waren auch Ärzte die Engel in Weiß sozusagen, von Gott Gesandte. Und da hatte ich irgendwie Vertrauen, dass ich denen das erzählen kann. Genau. Und dann wurde noch mein Papa interviewt mit meinem Mann zusammen. Und dann gab es ein großes Gremium, wo alle zusammengesessen haben. Also der Oberarzt, die Stationsärztin, ich, mein Papa und mein Mann. Und da wurde dann die Diagnose tatsächlich Wochenbettpsychose gestellt. Und dann hat man mir gesagt, sie würden mich gerne für eine Nacht da behalten. Jetzt weiß ich natürlich, dass das ein Trick war, um mich überhaupt da zu behalten. Jeder weiß, der Wochenbettpsychose Leute kennt oder damit schon mal was zu tun hat, dass mit einer Nacht es nicht getan ist. Genau, und dann bin ich quasi dort auf der Station gewesen und hatte nicht mal ein Bett. Also die Station war gerammelt voll. Ich habe dann so ein Reservebett im Therapieraum bekommen und bin dann dort über die Gänge gewandelt. Mein Mann und mein Papa haben sich dann, als ich dann mich auch mal kurz hingelegt hatte, einfach nur einen Arm genommen auf dem Gang und haben bitterlich geweint darüber, dass das jetzt so gekommen ist und dass sie mich jetzt zurücklassen müssen. Das haben sie mir im Nachhinein erzählt. Da bin ich dann dort über die Gänge gewandelt. Ich kann mich ganz doll noch an diese 2 Tage in der Uniklinik erinnern, weil ich da mit einem Medikament eingestellt wurde, was in manchen Fällen sogar stillverträglich sein soll. Also habe ich gehört, dass das manche sogar machen. Und ich glaube, das war auch die Hoffnung, dass das Medikament reicht. Aber ich kann mich halt so gut an die 2 Tage noch erinnern, dass ist schon ein Zeichen dafür, dass es den Wahn nicht so unterdrückt hat, sag ich mal. Und deswegen, also ich habe da die Versorgungsschränke im Bad habe ich ausgeräumt, habe gedacht, ich muss die alle meinem Mann mitgeben, weil da muss die ganzen Verbände und was da alles drin war, musste halt in meine Wohnung, weil das ist ja dort der Kreißsaal, da braucht man auch Verbandsmaterial und so. Also das ging wirklich weiter. Ich habe nie gecheckt, dass ich in der geschlossenen bin, dass ich jetzt therapiert wäre und dass das weggehen muss. Ich habe das alles so in meinen Plan eingefügt und dass es jetzt von Gott gewollt ist, dass ich hier bin, dass ich hier das Evangelium verkünde, die gute Botschaft von Jesus Christus weitergebe. Und wenn das jetzt dran ist, dass ich dafür in die Psychiatrie gehen muss, dann nehme ich das gerne in Kauf und dann mache ich dieses Opfer für Jesus gern. Das war meine Vorstellung. Und dann habe ich auch irgendwann nachts um 5:04 Uhr, keine Ahnung, habe ich immer auf die Uhr geguckt, weil das die Geburtszeit unseres Sohnes war. Und da habe ich immer Wasser in die Badewanne eingelassen, weil ich dann irgendwie dachte, dass jetzt eine Gebärde kommt, weil ich Schreie gehört hatte, was auf einer geschlossenen Psychiatrie nie unnormal ist, dass da auch immer jemand schreit. Aber ich dachte, ja, das ist eine Wehende und habe dann Wasser eingelassen für eine Wassergeburt. Und also ganz verrückte Sachen gemacht und bin über die Gänge gewandelt und habe gedacht, ich bin selbst Jesus Christus und habe dann teilweise Menschen, also die Pflegerinnen und Pfleger dort gesehen und hatte immer so das Gefühl, dass ich die kenne. Also ich dachte immer, die sehen aus wie der und der, den ich kenne und habe dann immer gedacht, das sind die, also die sehen nicht nur so aus wie die, sondern sie sind es auch. Und habe dann die immer mit dem Namen angesprochen, den ich glaubte, den sie haben. Und also das waren ganz viele verrückte Erlebnisse da auf dieser Station. Und nach 2 Tagen hat man mich dann tatsächlich aber nochmal verlegt in das Bezirkskrankenhaus, was eigentlich für meinen Wohnort zuständig ist, weil einfach klar wurde, so das wird eine längere Geschichte und das, was wir jetzt angesetzt haben an Medikation, das greift scheinbar nicht. Und dann hat man mich wahrscheinlich auch mit einer Dosis Beruhigungsmittel, das weiß ich nicht genau, verlegt, weil ich kann mich an die Verlegung überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe da einen kompletten Filmriss. Und wurde dann das Bezirkskrankenhaus verlegt, was dann die Therapie weitergeführt hat, 3,5 Monate lang. Genau.
Was aber passiert mit Christinas neugeborenem Sohn? Kann sie sich in dieser Situation überhaupt um ihn kümmern?
Der war zu dem Zeitpunkt 5,5 Wochen alt und die Ärztin in dem ersten Krankenhaus, wo ich war, hat dafür gesorgt, dass unser Sohn auf die Kinderstation in der Uniklinik mit aufgenommen werden durfte. In der Hoffnung, dass ich irgendwie einen klaren Moment habe und die abgepumpte Muttermilch dann wenigstens zu ihm bringen kann oder mit hingehen kann zum Stillen oder sonst was, dass ich einfach die Verbindung zu meinem Kind weiter haben kann. Also das waren, glaube ich, keine 12 oder 24 Stunden, die da auf der Station war, wo einfach klar wurde, die Frau hat einfach überhaupt keine Gedanken an ihr Kind. Die hat überhaupt keinen Kopf dafür, sich um ihr Kind zu sorgen, sondern die ist völlig in ihrem Wahn versunken, sodass sie dann meinen kleinen Sohn dann zu Hause zu ihrem Papa entlassen haben. Wieder. Der hat ihn dann zu sich geholt. Dann kam eine befreundete Hebamme, hat ihm dann gezeigt, wie man Fläschchennahrung zubereitet. Und ab dem Zeitpunkt war er dann für 3,5 Monate zuständig für die Versorgung von unserem Kind, was natürlich sehr schwer für mich war.
Wie Gott das zulassen kann, dass ihr so etwas widerfährt, diese Frage beschäftigt die gläubige Christina sehr lange.
Das ist tatsächlich ein Thema gewesen, was mich sehr, sehr, sehr lang beschäftigt hat, wieso Gott das zugelassen hat und wie ich das Ganze einordnen soll. Gerade so das Thema Gebet oder Gottes Stimme hören oder einfach Verbindung mit Gott haben, Beziehung mit Gott leben, weil ich da einfach so gebrochen war in dem Punkt, weil ich das gar nicht mehr einordnen konnte. Ich dachte immer, wenn ich jetzt nochmal anfange, Bibel zu lesen oder auf Gottes Stimme zu hören, dann wird das am Ende wieder krankhaft und ich habe mich gar nicht mehr getraut, mit Gott zu reden oder so richtig in Beziehung mit ihm zu investieren. Und das hat wirklich ganz, ganz, ganz lang gedauert. Also 5 Jahre habe ich damit gehadert, überhaupt Beziehung mit Gott aktiv zu leben. Und Gott hat es einfach geschafft, mich wieder zurück zu ihm zu ziehen. Und ich muss wirklich sagen, dass in der Zeit der Psychose mein Glaube danach wirklich so gebrochen war, dass er mir nicht den Halt gegeben hat, den ich mir erhofft hatte, dass er mir den gibt. Und das kam aber dann danach. Also ich war so gebrochen, geistlich gesehen, dass ich nicht mehr beten konnte, nicht mehr ihm Lieder zusingen konnte, was ich sonst eigentlich gerne gemacht hatte. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich gesagt habe, so geht es nicht mehr weiter. Ich möchte diese Beziehung mit Gott leben. Ich weiß, dass er mich geschaffen hat. Ich weiß, dass er einen guten Plan mit meinem Leben hat, auch wenn ich ihn nicht verstehe, was das sollte. Und habe einfach angefangen, darum zu beten, dass er mir Sehnsucht danach gibt, wieder Zeit mit ihm zu verbringen. Und das habe ich gemacht und das hat er wirklich geschenkt, weil ich wollte nie irgendwie Rituale durchführen, irgendwie aus Pflichtgefühl mich hinsetzen und Bibel lesen. Ich wollte, dass es aus meinem Herzen kommt. Dass ich das wirklich authentisch und wirklich aus reinem Herzen da eine Sehnsucht entwickle, wieder Zeit mit ihm zu verbringen. Und deswegen habe ich das dann gebetet und er hat es wirklich erhört. Ich habe dann so eine Sehnsucht bekommen, mich einfach wieder mit ihm auseinanderzusetzen oder einfach mit ihm zu reden und mein Herz auszuschütten, auch über den ganzen Schmerz. Also ich hatte wirklich so eine Anklage gegenüber ihm und so eine Wut und so einen Schmerz und so eine Trauer, warum das passiert ist. Und ich kann einfach nur sagen, das war ein sehr langer Prozess, der ging über mehrere Monate. Aber er hat es einfach geschafft, das komplett aufzulösen.
So schwer diese Zeit für Christina auch war, heute schaut sie voller Dankbarkeit zurück. Und besonders froh ist sie darüber, dass eine Online-Selbsthilfegruppe daraus entstanden ist.
Ich habe mich damals wirklich hingesetzt und habe gegoogelt nach Erfahrungsberichten Wochenbettpsychose. Ich habe einfach nichts gefunden. Und das, was ich gefunden habe, war 20 Jahre alt. Und da dachte ich so, es kann doch nie wahr sein, dass ich hier der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der eine Wochenbettpsychose gehabt hat. Und bin aber auch überhaupt nicht auf die Idee gekommen, Selbsthilfegruppe zu googeln. Aber ich wäre auch nicht fündig geworden. Und irgendwann habe ich dann angefangen, das war 2020, das war dann quasi schon 4 Jahre nach der Psychose, habe ich angefangen, Texte darüber zu schreiben und das Ganze zu verarbeiten. Und habe die bei Instagram online gestellt, auf meinem Profil. Und da haben sich tatsächlich, weil ich dir mit Hashtag Wochenbettpsychose verlinkt habe, zu dem es zu dem Zeitpunkt noch keinen einzigen Beitrag gab, haben sich tatsächlich Menschen oder Frauen gemeldet, die diese Erkrankung auch hatten. Und damit hatte ich dann quasi endlich Erfahrungsberichte aus erster Hand, mit denen ich mich austauschen konnte, die ich lesen konnte. Und das hat mir einfach unglaublich Mut gemacht, meine Geschichte weiterzuteilen. Und dann hat mich irgendwann eine Frau aus der Schweiz kontaktiert, die dort eine Online-Selbsthilfegruppe für Wochenbettpsychose-Erkrankte gestartet hat, ob ich nicht Lust hätte, sowas in Deutschland anzubieten. Und so ist es dazu gekommen, dass ich über den Verein Schatten und Licht e.V. eine Online-Selbsthilfegruppe gestartet habe im Juli 2022, wo sich einfach online einmal im Monat die Frauen treffen, die sich angemeldet haben, um über ihre Erfahrung mit der Erkrankung zu berichten. Und das ist einfach eine Frucht aus der Zeit, wo ich mir so denke, wenn ich das nicht erlebt hätte, wer weiß, wann dann diese Wochenbettpsychose-Selbsthilfegruppe entstanden wäre oder ob überhaupt. Und dass ich selber da einfach so eine Heilung einfach erfahren durfte, indem ich mich mit anderen Frauen austausche, von ihren Tipps lerne, wie sie damit umgegangen sind. Das ist einfach so, wo ich jetzt so eine Dankbarkeit spüre, dass ich das erleben durfte, weil ich einfach sehe, so was daraus entstanden ist. Und darüber hinaus ist mein Glaube einfach so, so, so viel fester und ja, einfach tragfähiger geworden. Es ist einfach ein Fundament in meinem Leben geworden, was trägt und was auch durch schwere Zeiten trägt.
Was würde Christina aus heutiger Sicht ihrem früheren Ich mit auf den Weg geben?
Dass ein perfekter Lebenslauf nicht der Sinn des Lebens ist. Dass Täler uns schleifen zu Persönlichkeiten, die einfach reif werden und dass man keine Angst davor haben braucht. Und ich würde der Christina von früher sagen, dass sie ganz sehr sich an Gott hängen darf, soll, dass sie ihn kennenlernen soll und darf. Und das möglichst schon bevor ein schlimmer Schicksalsschlag passiert, damit dann das Fundament, was man im Glauben hat, einen auch durchträgt. Ich glaube, das wäre so der Tipp, die Tipps, die ich aus den Tiefen meines Herzens jetzt geben würde. Ansonsten, was das Wochenbett angeht, bin ich ja als Hebamme sowieso total der Verfechter dafür, dass man das Wochenbett einhält, dass man möglichst dafür sorgt, dass es eine ruhige Umgebung ist, dass man vielleicht nie gerade in der Zeit vom Wochenbett umzieht oder irgendwelche größeren Veränderungen anstehen, dass man da einfach stressfrei sein kann. In meinem Fall war es eine Situation mit meiner Mama, die krank geworden ist, das hatte man nie in der Hand. So, das ist passiert, das kann man nie planen. Aber dass so die Dinge, die man in der Hand hat, dass die wirklich geplant werden fürs Wochenbett, dass es ruhig sein kann, dass man sich auch Hilfe engagiert, ne, dass der Partner Elternzeit haben kann, wenn das nicht möglich ist, dass man vielleicht bei der Krankenkasse mal nachfragt, ob eine Haushaltshilfe möglich ist, dass man da einfach so die Stressfaktoren rausnimmt. Und einfach auch seine Bedürfnisse kommuniziert. Da war ich, glaube ich, schlecht darin, einfach zu sagen, wann mir Dinge zu viel geworden sind oder wann ich hätte auch einfach Nein sagen müssen zu manchen Dingen, die mich gestresst haben. Das würde ich noch auf jeden Fall mitgeben. Das ist ganz wichtig fürs Wochenbett, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, dafür zu stehen und da auch dafür zu sorgen, dass es da irgendwie einen Weg gibt, wie man vielleicht auch Schlaf nachholen kann. Ne? Also da einfach wirklich ganz ehrlich sein und sagen und kommunizieren, was man braucht. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Auch ein offener Umgang mit der Krankheit ist Christina sehr wichtig. Sie möchte anderen Frauen Mut machen, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen.
Ja, mir ist dieses Thema einfach offener Umgang damit, was einem widerfahren ist, total wichtig. Ich treffe jetzt ja durch die Selbsthilfegruppe auch auf viele Frauen, denen das so ergangen ist und habe das Gefühl, dass das Umfeld, von denen es manchmal ihnen nicht so leicht macht, sich zu öffnen, weil das einfach ein großes Stigma in unserer Gesellschaft ist, psychische Erkrankungen. Und gerade so Erkrankungen, die auch so selten sind, da kann man ja auch irgendwo verstehen, dass Angehörige sich da schwer tun, das einzuordnen oder damit umzugehen. Aber ich möchte echt Mut machen, dass man seine Geschichte irgendwo teilt. Man hat immer so die Angst dafür, dass man dafür ausgelacht wird. In vielen Fällen ist es sicherlich auch der Fall, dass es nicht gut aufgenommen wird und dass man deswegen schlechte Erfahrungen macht und sich dann zurückzieht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe wahrscheinlich einfach so ein super Umfeld, was mich so durchgetragen hat und was so viel Verständnis und Empathie für mich hat, dass ich da wirklich an keinem einzigen Punkt eine negative Erfahrung gemacht habe. Ich habe nicht mal Hater-Kommentare auf Instagram bekommen, dafür, dass ich mich so geöffnet habe. Also das ist wirklich eine Sache, da habe ich durchweg positive Erfahrungen gemacht, einfach weil ich merke, so Menschen fühlen sich einfach verstanden und werden teilweise auch ermutigt, sich zu öffnen. Also das ist so eine Offenheit, schafft ja auch Verbindung und ermutigt dann einen wiederum, sich selber zu öffnen. Und das liegt mir total am Herzen, da die Frauen zu ermutigen, das nicht für sich zu behalten, sondern da wirklich, wenn Menschen interessiert sind, wenn Menschen in deinem Umfeld sind, die da einfach nachfragen, wie es dir geht, dann einfach auch wirklich ehrlich zu sein und die Dinge zu teilen, die man erlebt hat. Und da kann eine ganz tolle Verbindung daraus entstehen.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Hier ist Laura Zirkel. Ich hoste den True-Crime-Podcast Wild Crimes. In diesem Podcast trifft True Crime auf Tierwelt. In unserer neuen Staffel tauchen wir ein in die schillernde Welt von Siegfried und Roy und ihren weißen Tigern. Wir wollen wissen, warum rastet der Tiger Manticore während einer Bühnenshow aus und bringt seinen Ziehvater Roy fast um? Es gibt viele Geheimnisse, die die Öffentlichkeit nie erfahren sollte. Spuren, die niemand nachverfolgt hat. Und Zeugen, die bis heute nicht gesprochen haben. Wild Crimes. Siegfried und Roy und die Tigerattacke. Ab 3. Juni in der ARD-Audiothek.